Stell dir vor, du kannst dir kaufen, was du möchtest und musst nichts dafür zahlen. Klingt erstmal gut, oder?
Ja, bietet mir auch PayPal regelmäßig beim Bezahlen an, ob ich das nicht ausprobieren will. Es klingt immer verführerisch, aber es hat vermutlich, wie alle Dinge bei sowas, einen Haken.
Es heißt ja auch nicht ohne Grund, PayPal 30 Tage später bezahlen, nämlich irgendwann kommt die Rechnung natürlich dann schon, nur im ersten Moment eben nicht. Und genau darum geht es nämlich heute. Es geht um Buy Now, Pay Later. Und viele kennen das eben von Klarna oder PayPal. Und tatsächlich nutzen das schon 40% der Deutschen, also ein ziemlich großer Anteil, die Hälfte ungefähr.
Also 40% der jüngeren Deutschen
Genau, der
wahrscheinlich, also
jüngeren
jetzt nicht die
Deutschen.
gesamte Bevölkerung.
Nee, der jüngeren Deutschen, genau, die nutzen das schon und
Krass.
auch sehr intensiv offensichtlich. Und warum genau das jetzt so verführerisch ist, das schauen wir uns heute an. Warum werden eigentlich kleine Schulden so gefährlich?
Bei Finanztipp sagen wir, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, bevor wir starten, ist ja so ein Thema, das junge Leute sehr, sehr krass betrifft und bei dem es vor allem um Finanzbildung geht, also um das Wissen, was ist ein Kredit, wie funktioniert das und auch, was sollte ich in so einem Kleingedruckten anschauen, bevor ich das mache. Und das Problem ist, in vielen Ländern, und so ist es vermutlich in Deutschland auch, hängt Finanzbildung sehr, sehr stark vom Elternhaus ab. Warum sage ich jetzt vermutlich? Naja, wir wissen leider gar nicht, wie gut Deutschland finanzbildungsmäßig so ist. Deutschland nimmt nämlich nicht an der PISA-Studie zur Finanzbildung teil. Das wollen wir bei Finanztipp ändern, genauer gesagt unsere Initiative Finanztipp Schule. Dafür haben wir eine Petition und Finanztipp Schule bietet außerdem Unterrichtsmaterial für Lehrerinnen und Lehrer an, damit man Freistunden oder auch normale Unterrichtsstunden mit Finanzen füllen kann und mit Finanzbildung füllen kann. Beides verlinken wir euch in den Shownotes, nämlich die Petition unter unserem Podcast und auch unsere Initiative Finanztipp Schule. Schau doch mal vorbei oder empfiehl es weiter. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Unterschrift bei unserer Petition. Und dann schauen wir jetzt mal auf Buy Now, Pay Later.
Buy Now, Pay Later. Da fragt man sich erstmal, was ist das genau? Also für die, die es nicht kennen, es ist eigentlich auf Rechnung zahlen. Pretty much. Mit einer
Ja.
30-tägigen Zahlungsfrist. Effektiv ist es nicht wirklich was anderes. Das
Nur eben, dass du, also wenn du auf Rechnung zahlst, existiert ja nur ein Vertrag zwischen zwei Parteien, also dem
Richtig.
Verkäufer und dem Käufer. Und in dem Fall gibt es ja eine dritte Partei, nämlich den Zahlungsanbieter als Mittelsmann sozusagen. Und jetzt hast du dies, also der Mittelsmann bezahlt ja die Ware
Ja.
und du bezahlst dann den Mittelsmann. Also zum Beispiel
Ja,
Klarna ist ja
genau,
der Mittelsmann.
richtig. Ja, der Mittelsmann. Ja, genau.
Und bei dem nehme ich dann sozusagen diese 30 Tage in Anspruch.
Genau, die Rechnung kommt von Klarna, die kommt nicht von Zalando oder ASOS oder wo ihr auch immer bestellt. Genau, richtig, sondern die kommt von Klarna oder PayPal direkt. Und das geht, das Doofe und das Gute daran, das geht halt mit einem Klick. Das geht relativ schnell. Häufig gibt man noch irgendwie sein Geburtsdatum ein. Alles andere wird dann in der Regel übernommen. Die meisten haben schon einen Account, haben vielleicht schon die App. Das geht relativ schnell und das wird auch in den meisten Online-Shops, würde ich sagen, schon angeboten. Was das natürlich sehr verführerisch macht, weil wenn natürlich das Konto nicht mehr ganz so gefüllt ist und man denkt sich, naja.
Und doch auch besonders verführerisch ohne Schufa-Prüfung.
Genau,
Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich
bislang.
gehe auf so ein Vergleichsportal und will einen Kredit aufnehmen, man kennt ja auch so die Werbungen von allen möglichen Anbietern dafür, die machen ja eine Schufa-Prüfung. Also so ein
Ja.
Score, wie gut ist meine Bonität, wie wahrscheinlich ist es, dass ich meine Schulden zurückzahle. Das passiert da ja nicht.
Genau. Es geht ja auch meistens, sind das ja eher kleinere Beträge. Also die wenigsten von uns würden, was heißt die wenigsten? Also das, was vermutlich regelmäßig, was man auch so findet unter Hashtag Klarna-Schulden auf TikTok, sind so ganz viele kleine Beträge. Ich habe mal irgendwie dafür 80 Euro ein Kleid gekauft und da 20 Euro noch irgendwas oder 20 Euro wäre schon sehr wenig. Aber häufig kleinere Beträge. Und bislang war es eben so, dass bis 200 Euro keine Schufa abgefragt werden muss. Und das ändert sich aber, beziehungsweise hat sich schon geändert und muss quasi bis November diesen Jahres final umgesetzt sein, nämlich dass die auch Klarna und PayPal und
Müssen
alle.
dann eine Bonitätsprüfung machen. Also es muss
Genau.
ja nicht die Schufa sein. Es gibt auch andere Firmen, die Bonitätsprüfungen machen. Das
Richtig.
weiß man, wissen ja viele Leute gar nicht so, aber dann muss man quasi auch unter 200 Euro eine Bonitätsprüfung machen.
Genau.
Okay.
Und das heißt, das ist damit jetzt nicht mehr länger nur, wie ich es am Anfang verglichen habe mit einer Rechnung, sondern es ist dann offiziell auch rechtlich gesehen ein Kredit.
Und geht in meinen Score, also in mein Ranking ein, das ich bei diesen Bonitätsanbietern habe.
Genau, das hat halt den einen Effekt, dass der Anbieter, Klarna, PayPal, wer auch immer, sieht, was hat man denn schon alles offen noch. Also die können tatsächlich einsehen, wie viel Schulden man schon hat und daran dann überlegen, ob sie dir jetzt wirklich noch diesen Mini-Kredit von 180 Euro, was auch immer, geben möchten. Und umgekehrt ist es halt so, dass wenn man, was wirkt sich denn positiv und negativ auf die Stufe aus? Zum einen die Menge, also die Menge der offenen Rechnungen und Kredite, die man hat, die Höhe und eben auch, wie pünktlich man bezahlt oder eben nicht bezahlt.
Ja. Das heißt, wenn ich jetzt quasi ganz oft bei Now Pay Later mache und es jedes Mal pünktlich bezahle, also quasi der Exploit in die andere Richtung, dann könnte ich in ganz, ganz mini kleinen Schritten meinen Bonitätsscore verbessern.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Strategie also, promoten würde, aber ja,
theoretisch,
im Prinzip in der Theorie schon. Jedoch wenn, müsste man das dann so regeln, dass es dann auch nicht zu viele gleichzeitig offen sind, weil ja sonst die Menge der offenen Kredite wieder das Schufa-Ranking vielleicht drücken könnte. Also da müsste man sehr genau ausparieren, wie man das jetzt genau anstellt.
Also man bräuchte auf jeden Fall wahrscheinlich so viel mathematische Kompetenz, dass man dieses Problem am Ende gar nicht hat, weil man auch irgendwas mit so Finanzspaß macht. Und
vermutlich. Genau.
Grenznutzen ist schnell erreicht.
Und die Frage ist ja, wieso hat sich das überhaupt geändert? Wieso hat sich der Gesetzgeber gedacht, das müssen wir jetzt mal irgendwie angehen? Wir können nicht mehr irgendwie mit den unter 200 Euro Krediten anders umgehen als mit den über 200 Euro Krediten. Und das kam so ein bisschen dadurch, dass eben dadurch, dass es diese Angebote gibt seit ein paar Jahren, immer mehr junge Menschen eben Schulden aufbauen. Und noch mehr, wer sich vielleicht mal auf TikTok oder so die Videos unter Hashtag Klarna-Schulden anschaut, der sieht, was für absurd hohe Beträge man durch Klarna und Co. aufbauen kann, wenn man nicht aufpasst.
Ja, du hast ja da das klassische Problem aus Faust oder aus anderen, auch aus vielen Märchen oder Sagen. Ja. Du gehst ja einen Deal ein, also Faust Deal verkauft ja seine Seele dem Teufel. Und da ist natürlich, er hat natürlich einen sehr, sehr hohen Benefit direkt zum Start, weil er bekommt ja dieses ganze Wissen und was die Welt im Innersten zusammenhält. Jetzt machen wir hier schon wieder so einen feuilletonistischen Exkurs. Sorry, aber er muss natürlich später bezahlen, nämlich mit seiner Seele. Und aus dieser Nummer kommt er dann auch nicht raus. Und das ist ja am Ende dann auch sozusagen sein Untergang, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja,
und
ich auch.
Genau, das ist ja sozusagen auch der Kern von Buy Now, Pay Later. Du bekommst halt jetzt eine schöne Sache und es fühlt sich nach Nulltarif an, aber du musst halt hinten raus die Rechnung bezahlen und da führt halt kein Weg dran vorbei.
Genau, richtig. Und das Problem ist, glaube ich, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, es ist halt, du machst so ganz viele kleine Deals mit dem Teufel.
Ja.
Du machst halt nicht den einen großen Deal, ich krieg jetzt 100.000 Euro, muss das in 200 Jahren abbezahlen mäßig, sondern du machst halt hier einen kleinen Deal mit dem und hier einen kleinen Deal mit dem und dadurch ergibt das am Ende eine Summe, die nicht mehr so einfach zu überblicken ist, vor allem wenn man es dann auch noch bei verschiedenen Anbietern, es gibt ja inzwischen nicht nur mehr Klarna und PayPal, sondern auch diverse andere Anbieter und dann hat man vielleicht nochmal einen Online-Shop, der ein eigenes Rechnungssystem hat und so weiter und dadurch summiert sich das dann alles und man hat es vielleicht nicht mehr ganz so genau im Blick.
Das ist auch so ein bisschen der Grund, ich habe da im Voraus so ein bisschen drüber nachgedacht, wo würde ich das jetzt auf der Finanzsündenskala einordnen? Und ich würde das tatsächlich relativ hoch ranken. Also an und für sich spricht nichts gegen Buy Now, Pay Later. Ich finde auch jetzt erstmal nicht, dass das von den Anbietern aus verwerflich ist, das anzubieten.
Ja.
Das Problem ist nur, wenn man das betreibt als Einzelperson oder wenn man das viel nutzt. Und deswegen würde ich so weit oben auf der Skala der Finanzsünden einordnen, ist, dass das ein ziemlich steiler Abhang in relativ, also in so außer Kontrolle geratene Finanzen ist. Weil du eben mit diesem Aufschieben von so vielen Ausgaben immer 30 Tage nach hinten, ist es wahnsinnig schwer, den Überblick zu behalten.
Ja.
Und du bist da jetzt nicht irgendwie so bei mal einmal 150 Euro oder so, sondern man geht da einfach schon so ein gewisses Risiko, vor allem auch, weil das halt, du machst es vielleicht bei zwei verschiedenen Anbietern, es sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Also es ist jetzt nicht so, bei einer Kreditkarte zum Beispiel ist es, finde ich, relativ übersichtlich.
Ja.
Das kannst du in einer App, deiner Kreditkarten-App, nachschauen.
Ja.
Aber hier bist du halt schnell in diesem Bereich, was wir bei Amerikanern ja oft so mit Unglauben beobachten mit den Kreditkartenschulden, die Menschen in den USA haben, auf verschiedenen Kreditkarten. Und es ist ja klar, dass du da den Überblick verlierst, auch wenn du ein stressiges Leben hast. Und dann ist das so eine Spirale, in der alles außer Kontrolle gerät. Und da sehe ich halt bei diesen Buy Now Pay Later Sachen einfach schon das Risiko, dass du relativ schnell ziemlich tief im Straßengraben landest.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass, also es gibt mir so ein bisschen, was früher der Dispo war, wo die Leute so ein bisschen irgendwann so extrem in dieses Thema einsteigen und das irgendwie so aus Habitus nutzen, dass sie immer quasi einen Monat schon im Voraus ihr Geld verplant haben.
Ja.
So, und ich glaube, die Gefahr besteht einfach, dass man immer so ein bisschen auf Pump ist, weil die Kosten erst real werden, wenn es halt dann vom Konto tatsächlich abgebucht wird, beziehungsweise wenn man dann in der App auf Bezahlen klickt. Je nachdem, welcher Anbieter. Bei einem musst du auf Bezahlen klicken, beim anderen wird es halt direkt abgebucht. Und ich glaube, ja, es ist wie so eine Einstiegsdroge so ein bisschen in den Kreditwahnsinn. Von da aus geht es halt im Zweifel auch relativ schnell.
Aber es bleibt ja trotzdem die Frage, wieso das so schnell geht. Weil die Menschen sind ja, würde ich sagen, trotzdem generell zögerlich, einen Kredit aufzunehmen.
Ja.
Weil dafür musst du ja, klar, es ist ungemütlicher, du musst auf irgendein Online-Portal gehen, dann vergleichst du Kredite, dann spuckt dir das einen Kredit aus, dann musst du den aufnehmen, dann dauert es auch ein paar Tage, bis der bewilligt ist und so. Das geht halt so seinen Gang.
Es ist auch sehr offiziell. Man muss sich dann auch eingestehen, ich brauche jetzt einen Kredit, ich kann irgendwas nicht zahlen und ich muss da jetzt. So,
naja, das andere kannst du de facto ja auch nicht zahlen, offenbar.
Weiß ich noch nicht mal. Ich weiß noch nicht mal, ob das der Grund ist, wieso Leute das nutzen. Ich habe eher das Gefühl, also nicht, dass nichts mehr auf dem Konto ist, sondern dass es eine bequemere Art ist, online zu shoppen.
Ja, und es ist, ich werde es jetzt mal ein bisschen drastischer, aber es ist natürlich die geilere Art, online zu shoppen, weil, also der Moment des Kaufs gibt dir ja Glück. So, also es ist eine Dopaminausschüttung, ne? Du hast so, das triggert dein Sammeltrieb von deinem inneren Höhlenmenschen so.
Belohnungssystem wird aktiviert.
Und du hast natürlich jetzt nicht den Schmerz, dass du bezahlen musst.
Genau.
Also du bekommst das Gute, du bekommst den Rausch ohne den Kater.
Genau.
Sozusagen.
Sogenannten Pain of Buying, den man sonst hat, wenn man jetzt sich überlegt, ich kaufe jetzt ein Kleid für 200 Euro. Häufig ist ja auch, man bestellt erstmal und dann mal schauen, vielleicht schicke ich es auch zurück und dann musste ich es gar nicht erst bezahlen. Also dann hat man auch den Hassel von Überweisung, Rücküberweisung nicht, dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Und dieser Pain of Buying, der fällt eben weg. Und das ist auch aber intern, also es ist psychologisch betrachtet ja voll interessant, dass das eigentlich so ein Hemmnis ist, wie so eine Hürde, die man dann einfach weg hat. Also die gibt es dann einfach nicht mehr. Und dann ist wie Polen offen. Dann geht's Marsch rein und dann ist da kein Hemmnis mehr, was da ist. Und deswegen finde ich aber auch die neue Regelung ganz gut, dass man sagt, okay, zumindest der Anbieter muss einmal checken, ob das noch irgendwie alles im Rahmen ist mit all den anderen offenen Rechnungen und Krediten, die man eben so hat. Dass es zumindest irgendwie so ein Reglementarium gibt, hey, ihr könnt das jetzt nicht ins Endlose nutzen und euch Schulden über 100.000 Euro anhäufen, wenn ihr ein Nettoeinkommen von 2.100 Euro habt im Monat. Dann geht sich das eben nicht mehr aus. Genau.
Finanzen sind ja so kompliziert. Da brauchst du natürlich einen Finanzberater dafür. So ein Märchen erzählen dir hauptsächlich Banken, Versicherungen, auch so mancher Finfluencer. Und die verdienen ganz gut daran, dass du so ein Märchen glaubst. Da wäre es doch ganz gut, wenn man mit solchen Märchen mal aufräumt. Und zwar nicht in einem Märchenbuch, sondern in einem unabhängigen Sachbuch. Und das habe ich jetzt geschrieben. mein neues Buch Finanzen ganz einfach. Denn Finanzen kannst du selber. Und in den allermeisten Fällen brauchst du keinen Berater dafür. Und fürchten musst du dich vor dem Thema schon gar nicht. Mein neues Buch Finanzen ganz einfach. Jetzt überall im Handel.
Klar, und du hast dann natürlich in der Folge, fühlt sich dein Konsum günstiger an, als er ist.
Genau.
Buchführungstechnisch.
Genau.
Ja, ist natürlich attraktiv zu kaufen, ohne sich schlecht zu fühlen. So, also mhm. es ist ja eine tolle Sache. Es ist wie Saufen ohne Kater. Also du weißt, du kannst jetzt Vollgas geben und morgen fühlst du dich nicht schlecht. Das Problem ist natürlich, es ist, also der Kater kommt halt 30 Tage später. Ist jetzt irgendwie eine absurde Vorstellung. Aber das ist natürlich so weit hinter den Horizont geschoben, dass es dann keine Rolle mehr spielt.
Also es führt sicherlich zu mehr Online-Bestellungen, weil man kann ja immer noch zurückschicken. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, BNPL oder Buy Now Pay Later gepaart mit kostenloser Retoure ist halt,
klar.
Das ist wirklich the deal with the devil.
Du hast kurzfristiges Glücksgefühl und du hast natürlich nicht diesen Bremsmechanismus für dein Glücksgefühl. Und
genau.
Du kannst so vermeintlich sagen, ja, ich schick's ja eh zurück.
Kostet ja auch nichts.
Genau. Ob du es dann wirklich machst, ist ja wieder die andere
Komplett.
Frage.
Und ich glaube da, und das Thema mit dem, was ich ja ganz spannend finde, du hast ja eben auf das Thema Dopamin angespielt. Und Dopamin oder das Belohnungssystem, das wird besonders gern getriggert, wenn man, also wann kauft man impulsiv, total übermüdet abends auf dem Sofa, würde ich jetzt mal behaupten, weil tagsüber auf der Arbeit ist man jetzt selten da, also who knows, no judgment, aber sind die wenigsten tendenziell am Online-Shoppen.
Das heißt, hängt davon ab, was man arbeitet. So.
Ja.
Also wenn du Gerüstbauer bist, geht's glaube ich schlecht.
Ja, ich musste letztens Merch bestellen.
Ja, Krankenschwester glaube ich auch schwierig während der Arbeit, aber klar, so im Büro könnte man natürlich.
Könnte man schon.
Theoretisch hat man noch nie gemacht.
Aber da würde man vielleicht nicht ganz so impulsiv handeln, wie jetzt abends um 23 Uhr, du hattest einen anstrengenden Tag, war vielleicht auch kein guter Tag.
Machst
und du
einen kleinen
brauchst
Doomscroll auf TikTok, dann wird dir irgendwas vorgeschlagen, das dir gefällt.
Richtig.
Und dann bist du natürlich, dein Gehirn möchte den Dopaminschub und dann ist natürlich, klickst du vielleicht schnell auf Kaufen.
Genau, weil
plus, du hast natürlich manchmal ja auch sozialen Druck. Also du siehst, keine Ahnung, Klassiker ist ja, du bist auf irgendeine Hochzeit eingeladen.
Mhm.
Dann hast du nach irgendwelchen Outfits dafür gesucht, dann wird ja dein Feed sowieso damit geflutet.
Ja.
Und dann kaufst du vielleicht auch aus diesem, also Druck, Wunsch, Sucht nach Dopamin, die wir ja einfach in uns haben. Und dann hast du natürlich einen schnellen Kaufreflex, der da kommt. Klar.
Ja, also Hochzeit finde ich ja auch so ein mega spannendes Thema, was das anbetrifft. Ich war mal Brautjungfer, ist irgendwie auch so ein, naja.
Du musstest kein Dokument unterschreiben.
Nein, ich musste kein Dokument.
Dann Brautjungfer.
Ja, genau, ich war Brautjungfer und die Braut gab relativ klar vor, dass alle doch das gleiche Kleid tragen sollten. Das Problem war, ich war die Einzige aus Deutschland, alle anderen waren Schweizerinnen und budgetmäßig ganz anders aufgestellt als ich damals.
Schwierig.
Ich glaube, das war vielleicht auch so ein Fall, wo ich mal dachte, auf Rechnung wäre jetzt irgendwie noch ganz angenehm. War ja nicht nur das, dann hat man noch irgendwie so ein Junggesellenabschied, ein Destination-Wedding, also muss woanders hinfliegen, Flüge bezahlen, Unterkunft bezahlen und so weiter. Das sind dann so plötzliche Ausgaben, die dann nicht bedacht wurden. Und gerade bei so einem Kleid, das ist ja dann nicht mal mehr sozialer Druck, sondern eigentlich eine Pflicht, dieses eine Kleid zu kaufen. Und dann willst du auch nicht die Doofe sein und sagen, ich kann mir das nicht leisten.
Ja, verständlich.
Während alle anderen halt sagen, nee, das passt eigentlich. Und ich glaube aber, das passiert relativ oft. Auch so bei, ich habe ja auch vorher mal in der Modeindustrie gearbeitet. Da ist dann auch, die neuesten Trends muss man halt irgendwie mitmachen, damit man da noch wer ist. Es passiert schnell. Und gleichzeitig ist es aber auch ein gutes Gefühl, wenn man dann so ein teures Ding da liegen hat und sich denkt, ach schön, Mensch. Habe ich mir das auch mal wieder gegönnt? Habe ich mir doch mal wieder was gegönnt?
Das ist natürlich schwierig, wenn die emotionale Entscheidung dann so leicht möglich ist und die rationale Rechnung dann so spät kommt. Also so zeitverzögert. Das ist natürlich eine giftige Kombination,
richtig,
auf die man sich da einlässt.
Ja, definitiv.
Und du hast natürlich dann, also es sind ja viele kleine Summen. Mhm. Das summiert sich natürlich trotzdem auf. Aber das wäre so meine Vermutung, der Mensch ist nicht dazu in der Lage, das Gesamt aufzuaddieren.
Es ist ja auch, also ne, du hast ja so viele Komplexitätsebenen. Du hast mehrere Anbieter.
Mehrere Zeiträume auch.
Genau, mehrere Zeiträume. Das heißt, du kaufst vielleicht einmal am 1., dann am 3., dann am 15. Und im nächsten Monat musst du dann am 1., am 3. und am 15. und nicht genau, wenn das
halt
Gehalt
da einmal
kommt.
80, dann 50, dann 300 Euro.
Genau. Und dann berechne mal, was dein aktueller Schuldenstand ist. Dann wird es halt komplex.
Ja,
und das Problem ist, wenn man das längere Zeit macht und die Gebühren tatsächlich bei Klarna und Co. sind gar nicht mal so gering, wenn du das verlängern willst. Du kannst quasi auf 60.
Klar, die wollen ja irgendwie Geld verdienen.
Genau.
Also ist ja immer so. Ist ja auch bei Kreditkartenfirmen. Das Krasse ist der Zins,
ja,
wenn du das nicht direkt zurückbezahlst.
Genau. Und das steht manchmal nicht so richtig im Verhältnis zu dem. Also wenn man das jetzt vergleichen würde mit Dispozinsen selbst, da sind Dispozinsen fast noch angenehm für, wenn man
und
sich
Dispozinsen überlegt, sind auch schon extrem hoch. Also
ja,
das ist ja das
genau,
Richtige
richtig
dabei.
Dispozinsen sind hoch, Klarna ist höher. zumindest im Vergleich, weil die natürlich keinen prozentualen Satz machen, sondern sagen, wenn du auf 60 Tage verlängern willst, was du kannst, kannst du also nochmal in die Zukunft schieben, dann zahlst du 3,99 zum Beispiel. In der Regel, das variiert mal hier und da, hängt auch von der Höhe ab. Und das aber dann im Vergleich zur Höhe für einen Monat gerechnet natürlich relativ viel Zinsen, was du da zahlst.
Ja.
Umgerechnet, aber 4 Euro klingen jetzt erstmal wieder nicht so schlimm im ersten Moment.
Ja, aber es ist natürlich, also wenn du jetzt auf, keine Ahnung, ob das bei einem 80-Euro-Kauf auch fällig wird, aber da ist es jetzt schon, ist es jetzt im Verhältnis schon nicht wenig. Das sind 5% der Gesamtsumme.
Ja.
Für 30 Tage länger. Das ist natürlich schwierig, da den Überblick zu behalten. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist, die gesamte Höhe im Auge zu behalten. Auch vor allem, wenn man das eben vielleicht bei zwei Anbietern oder auch nur bei einem Anbieter für mehrere Käufe betreibt, ist es, glaube ich, würde ich schon sagen, Menschen sind nicht darauf ausgelegt, das gut in so einer eigenen Buchhaltung abzulegen, sondern du siehst alles als so eigenen kleinen Topf. Und damit fällt dir quasi der große Müllberg nicht auf.
Mhm.
So ein bisschen wie dieses SpongeBob-Meme mit diesen stinkenden Mülltüten, wo dann immer größere Haufen irgendwo liegen. Und es fühlt sich nicht an wie Schulden, aber es sind natürlich Schulden.
Ja, genau. Und was ich noch mal ganz kurz erzählen wollte, spannend, also bei Klarna ist zum Beispiel die Kostenstruktur ganz relativ klar. Bei PayPal habe ich das mal ausprobiert, wenn man verlängert. Und ich habe das an einem Tag 3-mal versucht zu verlängern. Also quasi bis zu dem Schritt gegangen, wo man verlängern kann. Und ich hatte 3-mal unterschiedliche Gebühren.
Mhm.
Also es ist hinzu, wenn du nicht wirklich in den 30 Tagen zahlen kannst, weil du es nicht möchtest, weil du dann vielleicht in den Dispo gehst. Nicht ganz transparent raus, wie viel du dann drauf zahlst, wenn du es, das nur als kleiner Hinweis für diejenigen, die es tatsächlich nutzen. Dieses Verlängern ist auch ein bisschen schwankend, was man da dann hinten rauskriegt. Ich fand das nur ganz spannend, als ich es mal ausprobiert habe. Genau.
Ja, und du hast natürlich, also du hast dann natürlich das klassische Ding, das ist das Problem deines Zukunfts-Ichs.
Mhm.
Also für dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, ist es das Problem von Zukunfts-Du.
Richtig.
Das ist natürlich immer schon schwer zu überblicken. Plus, es ist natürlich besonders attraktiv für junge Leute. Also jüngere Menschen, würde ich jetzt sagen, sind tendenziell affiner, online zu kaufen.
Ja.
Und du hast natürlich da auch diese schwierige Gesamtkombination aus, du nutzt soziale Netzwerke, man ist ja, habe ich auch das Gefühl so, wenn du jünger bist, fühlst du dich mehr sozialem Druck ausgesetzt.
Ja.
Und dazu kommt halt dann noch, du hast vielleicht keinen super hohen Notgroschen, du hast vielleicht auch noch kein super hohes Einkommen.
Ja.
Und das alles kann natürlich auch, vor allem wenn du wenig Finanzbildung hast, zu einer gefährlichen Mischung werden.
Ja, absolut. Genau. Und so ist es halt, dass eben, bei einer Nutzung von 40, also diese Portale werden zu 40% eben von jungen Menschen genutzt. Das ist so. Und am Ende ist es, fühlt sich es einfach, hinzu kommt, ne, das Thema finanzielle Bildung, es fühlt sich halt nie an wie ein Kredit. Also wir nennen es jetzt ja. Kredit, vom Recht ist es jetzt dann bald ein Kredit, aber zu keinem Zeitpunkt hast du das Gefühl, du nimmst jetzt gerade einen Kredit.
Ich sag mal, das soziale Stigma von einem Konsumkredit sozusagen.
Richtig. Und die Ernsthaftigkeit dessen fehlt halt auch. Es ist halt, ich finde es auch so von der User Journey und von der App her, es ist eine pinke, also kleiner jetzt, es ist eine schöne pinke App und die hat irgendwie ein cooles UI und also ein cooles Design und das fühlt sich nicht so an wie, ich fahre jetzt zur Sparkasse und hol mir einen Kredit.
Und es ist ja schon, würde ich sagen, in Deutschland kulturell, dass Konsumkredite bei uns jetzt eher sozial nicht erwünscht sind.
Ja.
Also auch zum Beispiel im Vergleich zu den USA, wenn man es so betrachten würde. Also es hat ja bei uns immer noch sowas so, nicht machen und so.
Zurecht.
Wo auch deine Oma dann auch unglücklich, also das ist immer so mein inneres Ding, was würde deine Oma davon denken?
Ist das dein inneres Ding? Das ist ja geil.
Ja, wenn du so an Omas und Finanzen denkst, aber ist natürlich generell unser Tipp, also wenn du es dir heute nicht leisten kannst, dann lass es, das klingt immer so billig, aber es ist wahnsinnig schwer, sozialen Druck und sozialer Vergleichsdynamik zu entkommen und auch diesem Dopaminreiz, also das ist super schwer.
Mhm.
Das sehen wir auch, aber trotzdem ist unser Tipp, mach's nicht, schlaf eine Nacht drüber, mach die 1-Euro-Regel, wie oft müsste ich dieses Teil anziehen oder benutzen, damit sich's lohnt, wenn jedes Mal 1 Euro kostet.
Ja.
Dann ist es vielleicht ein bisschen besser, dieser Sache zu entkommen.
Ja, ich glaube auch, wenn man sich so ein bisschen die 50-30-20-Regel anschaut und halt ein festes Budget hat, jeden Monat so viel gebe ich für Freizeit und da gehört halt Freizeitkleidung auch faktisch einfach zu. Also ich jetzt mal auf Kleidung bezogen oder
ist ja so, also die Kleidung und Kleidung ist ja egal, ob es Kleidung, Elektronik, Sachen oder so sind. Also das, was du nicht tatsächlich brauchst, um bekleidet das Haus zu verlassen, regelmäßig in einem für deinen Beruf angemessenen Zustand.
Genau, richtig.
Das brauchst du halt nicht und das ist halt Freizeitbudget.
Genau, und das ist Freizeitbudget. Dafür hast du 30% deines Gehalts und deines Nettogehalts. Und die kannst du ja auch ohne schlechtes Gewissen ausgeben. Also da brauchst du ja dann wirklich. Dafür sind sie da. Einfach alles, was darüber hinausgeht, dann vielleicht auch einfach die paar Wochen warten. Weil in den meisten Fällen sind die Produkte dann auch noch da, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen. Und die kann man ja eigentlich auch noch kurz abwarten. Also
ja. Wenn dir was super wichtig ist, also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du willst unbedingt GTA 6 haben, das irgendwann rauskommt, dann leg halt dafür jetzt schon Geld zurück. Ja. Oder auch wenn du weißt, ich will irgendein bestimmtes T-Shirt haben, das eine Limited Edition ist, da weiß man ja vorher auch schon, dass das rauskommt. Oder auch wenn es so ein Fußballtrikot ist, das dein Club rausbringt, das limitiert ist. Du weißt vorher, dass das kommt, leg das Geld zurück, haust dafür auf den Kopf, gönnst dir, ist total okay, aber du weißt ja, dass es kommt. Und dann musst du es halt einfach vorher dann die Munition parat haben, damit du dir das Ding holen kannst.
Richtig.
Deswegen ist aber auch, wenn dir natürlich diese Folge geholfen hat oder du vielleicht jemanden kennst, die oder der sie mal hören sollte, dann schick sie auf jeden Fall weiter. Wir freuen uns sehr, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst oder uns eine gute Bewertung dalässt. Und wir kommen dann zum Abschluss zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer.
Also Carsten Krakolici oder Kratschulici. Was, wenn es zum Renteneintritt ein Börsencrash kommt in Bezug auf ETF?
Legitimes Risiko kann natürlich passieren. Es gibt da ja das Rendite-Reihenfolgerisiko. Also wir rechnen ja mit durchschnittlich 6% Rendite für so einen Aktien-ETF. Aber diese 6% passieren ja nicht konstant, sondern das ist ein Durchschnitt, der sich aus Schwankungen errechnet. Und je nachdem, wenn wir jetzt davon ausgehen, es kommt so oder so irgendwann Crash in deinem Anlegerleben, ist der natürlich zu Renteneintritt besonders unpraktisch, weil du zahlst nicht mehr ein, also du kannst jetzt nicht mehr billig kaufen wie in der Ansparphase und gleichzeitig ist dein Depot sehr, sehr gut gefüllt, also da geht relativ viel Wert verloren. Das ist schmerzhaft, aber dafür hast du auch den Sicherheitsbaustein, also du kannst dann auch einmal aus dem Sicherheitsbaustein entnehmen, was wichtig ist, dann nicht verkaufen. Warum? Wir gehen ja davon aus, du lebst, wenn ein Renteneintritt da ist, ja wahrscheinlich noch 25 bis 30 Jahre. Sagen wir mal 20 bis 30 Jahre. So. Das heißt, deine ETF-Anteile haben auch Zeit, sich wieder zu erholen. Deswegen jetzt nicht die Verluste realisieren, sondern wenn es ist, eben nur immer das Nötigste verkaufen für deine Rentenlücke oder wenn du die Option hast, einfach aus dem Sicherheitsbaustein so lange nehmen.
Das klingt doch gut. Mamsa70 fragt, mein Mann und ich haben ein gemeinsames Konto. Ist das ein Problem bezüglich Schenkung?
Ah, ja. Also wir haben ja da einmal drüber geredet mit dem Gemeinschaftskonto, ja. Dass da dann das Problem aufkommen kann. Ist das eine Schenkung? Ist das keine Schenkung?
Ja.
Ich würde tatsächlich sagen, also Mamse und ihr Mann sind ja verheiratet, entnehme ich dem, mein Mann und ich haben ein gemeinsames Konto.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt mal davon ausgehen, das ist kein Problem, weil der Freibetrag für bei der Schenkungssteuer für verheiratete Paare ist sehr, sehr hoch. Das sind nämlich 500.000 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Richtig.
Da, ich denke nicht, dass euer Girokonto so gut gefüllt ist, dass da die Frage aufkommen könnte. Und wenn ja, ist es, denke ich, verschmerzbar.
Genau. Und man muss ja auch dazu sagen, diese 500.000 Euro, selbst wenn das bei euch, wir würden es euch gönnen, ein Problem werden könnte, alle 10 Jahre. Ne, ihr könnt ja alle 10 Jahre 500.000 Euro schenken. Von daher, ich glaube, das ist in den allermeisten Fällen jetzt nicht ein Problem, wenn es darüber hinausgeht.
Plus fürs Finanzamt ist es sowieso auch so ein bisschen egal, weil also bei den verheirateten Paaren, warum sollte man es da groß prüfen, würde ich jetzt einfach sagen. Ja, aber genau, also der Freibetrag ist einfach sehr, sehr hoch.
Genau. Und Papa Sheepkeeper. Super Name. Wir haben seit kurzem ein zweites Kind. Welche Versicherung sollten wir für den Nachwuchs absichern?
Ah, okay. Es ist ja das zweite Kind. Da bleibt natürlich, also ist immer die Frage, habt ihr schon eine Risikolebensversicherung? Die ist ja sinnvoll in so einem Fall. Also wenn du und deine Partnerin, dein Partner, vielleicht habt ihr die beim ersten Kind schon abgeschlossen. Wenn eine Person der Hauptverdiener ist oder man braucht auf jeden Fall beide Gehälter, um durchzukommen, dann solltet ihr mehrere Nettojahresgehälter mit so einer Risikolebensversicherung jeweils absichern. Warum? Trauriger Fall, falls die andere Person stirbt, damit jetzt einfach mit mehreren Nettojahresgehältern da der Lebensstandard erstmal abgesichert ist. Und die sollte dann eben laufen, bis die Kinder so Anfang 20, Mitte 20 sind. Vielleicht einfach mal schauen, habt ihr die schon? Wenn nicht, wollt ihr die andere verlängern? Wollt ihr eine neue abschließen? Und ansonsten bleibt ja eigentlich nur so die Frage, denkt dran, das Kind in die restlichen Versicherungen zu integrieren. Also in deine Haftpflicht, in deine
Krankenversicherung.
In deine Krankenversicherung natürlich, in die Auslandsreise-Krankenversicherung. Da ist es natürlich wichtig. Und was sinnvoll sein kann, wenn ihr eine Familie seid, die gerne verreist oder vielleicht auch teurer verreist, kann natürlich mit einem Kind, aber mit zwei Kindern umso mehr, eine Reiserücktrittsversicherung sinnvoll sein, weil du mit Kindern natürlich oft mal in der Situation bist, dass du eine Reise nicht antreten kannst. Ein Kind wird krank, beide Kinder werden krank, die Eltern sind ziemlich krank. Also gerade Kindergärten gehen ja immer krasse Erkältungen und so rum und da kann das natürlich sinnvoll sein. Ja. Ansonsten haben wir jetzt eine Versicherung vergessen. Ich meine nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt dann noch sehr in der Zukunft, wenn ihr gerade ein zweites Kind habt, aber erinnert das Kind bitte früh genug dran, eine BU abzuschließen.
Ja, stimmt. Stimmt.
Ich bin irgendwie in jeder Podcast-Folge in letzter Zeit diejenige, die für die BU einsteht, aber genau, das ist super wichtig, so früh wie möglich, wenn das Kind erwachsen wird, das daran zu erinnern, das ist absolut notwendig.
Und ihr könnt natürlich die diversen kleinen Geldgeschenke, die ihr vielleicht von Omas, Opas, Onkel, Tanten und sowas bekommt, jetzt schon in den Aktien-ETF anlegen, über 18 Jahre und da auch vielleicht, wenn euch das möglich ist, selber ein bisschen was einzahlen, über 18 Jahre, bis euer zweites Kind volljährig ist. Hat man da auch schon einen ganz guten Zinseszinseffekt und das ist auf jeden Fall immer ein ganz gutes Startkapital.
Genau. Dazu verlinken wir euch auch gerne nochmal einen Artikel zum Thema Junior-Depot.
Jawohl. Dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank dir, Sophie.
Danke dir, Emil.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.